Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen zurück bei Was Stoizismus bringt, der Stoizismus-Podcast aus Wien mit Bitcoin-Schlagseite. Wir sprechen heute in Folge 3 mit Alexander Best, dem Autor von Virtus Digitalis, mit Stoizismus und Bitcoin zur Tugend und Souveränität, über die 7 bis 8 Regeln des Stoizismus. Sei offen, sei pflichtbewusst, sei glücklich, bleib ruhig, sei vernünftig und sei stark und einiges andere. Aber natürlich sprechen wir ganz viel über die Rolle von Bitcoin in der Gesellschaft, was es mit uns macht, wie es uns auch hilft, quasi das Leben und die Wirtschaftskraft zu messen. Wir sprechen über Alex' Erlebnisse im österreichischen Geldmuseum bei der Nationalbank. Wir sprechen über die Rolle von Bargeld und die schwedische Geschichte mit der Privatverschuldung. Also ihr seht schon, es geht weit hinaus über diese grundlegenden philosophischen Betrachtungen und doch kommt es immer wieder dorthin zurück, zu der Frage, wie lebt man eigentlich ein gutes Leben und wo könnten wir uns alle noch verbessern? Mit dem Code WASBITCOIN bringt, könnt ihr eure Situation verbessern, wenn ihr bei Coinfinity Bitcoin kauft oder verkauft oder einen Sparplan anlegt, und zwar um 21% in den ersten 6 Monaten bei den Gebühren sparen. Und jetzt geht's los mit Alexander Best, dem Autor von Virtus Digitalis, mit Stoizismus und Bitcoin zur Tugend und Souveränität, diese Folge zu den 7 Regeln des Stoizismus. Herzlich willkommen zurück, Alex Best im Studio bei Was Bitcoin bringt. Servus.
Hi, wie geht's?
Wir haben einen Tag, eine Nacht haben wir hinter uns gebracht. Du hast mir erzählt, du warst im Museum.
Ja, ich habe ja heute den Vormittag in Wien verbringen noch dürfen und da habe ich mich erstmal da in den Park gesetzt und ein bisschen die Sonne genossen. Und da habe ich dann aber auf Google Maps gesehen, da ist ja eure Bundeszentralbank oder Nationalbank nebendran.
Hier gleich um die Ecke, ja?
Ja. Und da habe ich auch gesehen, da gibt es auch ein Geldmuseum. Oh, da bin ich einfach mal reingegangen. Ne? Da tatsächlich irgendwie 2 Schulklassen waren da drin. Ich weiß nicht, wie viel die davon mitgenommen haben. Aber es war überschaubar, aber es war interessant. Ich habe mal einen Goldbarren in der Hand gehabt, einen ganzen.
Da gibt es so eine Box, wo man rein.
Ja, man kann nur mit der Hand rein. Ja. Es ist schon verdammt schwer, muss ich sagen. Also den kannst du so aus dem Handgelenk gerade so heben. Das ist schon
Verletzung. Das sind so 12,5 Kilo sind die, glaube ich.
Kann sein, ja. Also hatte ich noch nie in der Hand, muss ich sagen. War schon interessant. Und ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass auch mal Messer Geld waren.
Messer.
Ja, die Chinesen, die haben irgendwie mal so kleine Messer gebaut, die so in die Handfläche passen, halt standardisiert. Und dann konntest du das Messer als Geld verwenden. Und dann sind sie vom Messer abgekommen zu Münzen halt irgendwann. Ne?
Steht auch was zu Bitcoin dort?
Ja, da war so eine kleine Tafel, dass es im Internet dieses Geld gibt wie Bitcoin, aber die offizielle Aussage war eher, seien Sie vorsichtig, sehr volatil, unreguliert und was für Spekulanten.
Wobei unreguliert ja einfach falsch ist. Das ist einfach fehl. Das sind Fake News.
Kommt drauf an, was du da reguliert verstehst.
Naja, also, hunderte Gesetze, in denen dann das Bitcoin definiert wird und steuerliches ist auch ganz klar definiert. Also,
ja, das ist richtig. Ja, und trotzdem macht ja Bitcoin, was es will. Also es hält sich ja nicht an diese Gesetze in dem Sinne. Und ich weiß auch nicht, wie lange diese Tafel schon da steht. Ich weiß nicht, wie alt das jetzt ist. Ne? Da stand jetzt nicht, wann sie das geschrieben haben. Die Gesetze kamen ja dann irgendwann erst.
In Wien, im Technischen Museum in Wien gibt es auch eine Abteilung für Geld und da kommt Bitcoin auch vor und das wird auch zumindest inhaltlich gestaltet von der Nationalbank, weil es gibt ja nur eine Adresse, die sich mit Geld auskennt, das muss die Nationalbank sein, ja. Da steht dasselbe. Ja. Also im Technischen Museum tut es halt besonders weh, weil da denkt man sich, die sollten sich vielleicht ein bisschen besser auskennen.
Ja, aber was interessant war, da gab es noch ein Video so für Kinder gemacht mit Comics. Und da wurde das Thema Inflation erklärt. Mhm. Und so im Mittelteil kam dann das Inflationsmonster. Das war wirklich ein gruseliges Monster, was irgendwie den Leuten Probleme beschert hat, weil die Preise alles stiegen und stiegen. Am Ende des Videos wurde es dann wieder relativiert. Dann gab es auch das Deflationsmonster und die beide wurden von so einem Zentralbanker in so einem Glas gehalten und hat gesagt, kein Problem, ich habe das hier im Griff. Das ist so. Also das Video ist tatsächlich, es ist ganz gut gemacht. So bis zur Mitte dachte ich mir auch, cool. Ja, am Ende war es dann halt wieder ein bisschen sehr zentralbanklastig.
Naja, gut, ich meine, es ist das Geldmuseum von der Zentralbank in der Zentralbank. Ja. Hast du das Modell auch gesehen? Von dem Gebäude?
Nee.
Gegenüber vom Geldmuseum ist der Saal, in dem immer die Pressekonferenzen stattfinden. Und darin ist das Modell, weil wenn man in Wien zu einer Zentralbank geht und sich ein bisschen umsieht, dann stellt man fest, die ist nicht an der Straße, die ist zurückversetzt. Da ist ein Park davor und da ist jetzt ein Mahnmal drauf. Ja. Das steht dort aber erst seit einigen Jahren, 4, 5 Jahren. Davor war das ein freier Park. Und es ist so, das Modell zeigt, wie das Gebäude hätte wirklich aussehen sollen. Es ist nämlich ironischerweise das Geld ausgegangen beim Bau der Nationalbank im Vorfeld des Ersten Weltkriegs.
Ja.
Und eigentlich ist das Gebäude, in dem die heutige Nationalbank sitzt, das eh schon sehr groß ist, ironischerweise ist eigentlich nur die Gelddruckerei.
Ja.
Und das eigentliche Gebäude, wo die hohen Herren des Geldes in einem riesigen Kuppelturm hätten sitzen sollen, hätte sich eben vorziehen sollen bis zur Eiserstraße über den gesamten Park davor. Ja? Und das wurde halt nie gebaut. Jetzt sitzen sie quasi dort, wo eigentlich nur die Maschinen dampfen sollten und müssen dort ihrer Arbeit nachgehen.
Interessant, ja, siehst du, dann geht sogar denen das Geld aus.
Ja, kann passieren. Das ist halt, das ist der doofe Goldstandard, deswegen hassen sie ihn doch. Ja?
Ja, gut, dass sie ihn abgeschafft haben. Ne? Können sie, naja.
Weg damit, weg damit. So, mein Lieber, heute entkommst du mir nicht. Wir machen Folge 3 unserer Serie Virtus Digitalis mit Stoizismus und Bitcoin zu Tugend und Souveränität. Ein Buch, das du geschrieben hast und ein Buch, das es so auch noch nie gegeben hat. Also ich habe das in der ersten Folge erwähnt. Ich habe die ganzen Stoiker-Bücher gelesen, auch von Ryan Holiday auf Englisch und habe mir dann aufgeschrieben in meinem Notizbuch Idee, das Stoic Bitcoiner. Ja, weil ich hatte die Idee für dieses Buch tatsächlich, weil ich gesehen habe, das haben wir auch schon in der letzten Folge besprochen, wie gut diese Dinge zusammenpassen. Ja. Aber du hast es im Gegensatz zu mir umgesetzt. Ideen sind ja wertlos, wenn man es nicht umsetzt. Ja. Und du hast insgesamt 8 Regeln formuliert, von denen wir jetzt zumindest die ersten 7 in dieser Folge und die 8 eventuell in der nächsten besprechen, je nachdem, wie weit wir kommen. Kannst du mir kurz eine Einführung dazu geben, was diese Regeln quasi, in welchem Kontext diese Regeln stehen?
Ja, also ich habe da das philosophische Haus so ein bisschen aufgebaut, so ein Gedankenkonstrukt einfach, wenn wir davon reden, dass die Philosophie unser universeller Leitsatz ist, unser Leben ein Stück weit prägen soll, dann wollen wir uns ja auch eine Definition stellen, wie verhalte ich mich denn tagtäglich, an die ich mich halten will und dann auch kann. Also das kann man auch irgendwie beim Sport und Ernährung so ein bisschen sehen. Ne? Ich will irgendwie sportlicher werden, ich will gesünder ernähren, dann erlege ich mir auch gewisse Regeln. Was esse ich nicht, wie viel esse ich, wie oft mache ich Sport. Aber das muss natürlich alles in dem Rahmen sein, den ich auch machen kann. Und das mache ich möglichst auch zu einer Zeit, in der ich es aufstellen kann. Ja, das ist also beim Stoizismus, das ist für mich immer ganz wichtig, sich ja zu überlegen, wie will ich handeln, wie will ich nicht handeln, aber in einer ruhigen Zeit, in einer ruhigen Phase. Wenn ich sowieso unter Stress bin oder in der Krise stecke, da ist keine Zeit mehr zu überlegen, wie handle ich jetzt, dann ist im Grunde zu spät. Aber ich kann mir eben vorher überlegen, wie möchte ich handeln und ja, wie würde das Haus für meinen Geist, für meinen mentalen Schutz aussehen. Und dieses Haus hat nicht nur 4 Wände und ein Dach, sondern ich habe auch gewisse Hausregeln, Hausordnung natürlich. Wie verhalte ich mich in diesem Haus?
Also quasi nicht unbedingt Handlungsanweisungen, aber Empfehlungen, an die man sich halten kann, wenn man Zweifel hat, wie man sich verhalten sollte. Einfach Dinge, die man üben kann.
Ja, ich würde es schon Handlungsanweisungen nennen. Natürlich in einer gewissen Flexibilität. Also ich würde jetzt auch, also aus meiner Sicht würde ich sagen, das sind Empfehlungen von mir an den Leser. Ne? Ja. Das ist nicht keine Dogmatik, die irgendwie aus dem Vatikan kommt, sondern das sind Dinge, wo ich sage, damit kann man starten. Ja, man kann das auch, ja, Regeln sind häufig ja auch irgendwie sehr feste Begriffe, aber vielleicht könnte man es auch einfach Empfehlungen nennen, auf denen man aufbauen kann, wie man ja, auf die man einfach es geht ja immer auch darum, dass ich in einer Phase meines Lebens oder in Situationen, wo ich eben schnell agieren muss oder emotional aufgebracht bin, auf irgendwas zurückgreifen kann, was ich kann. Ne? Das ist, beim Kampfsport ist das ganz klassisch, dass ich trainiere und trainiere, weil wenn ich im Kampf bin, kann ich nicht überlegen, wie jetzt die Deckung funktioniert. Das muss drin sein. Und das ist für mich beim Stoizismus dasselbe, dass meine Grundhaltung, die muss ich üben, trainieren. Und dann, nur dann kann ich sie auch anwenden, wenn ich sie wirklich brauche.
egal ob Regel, oder das sind natürlich Regeln, wie du das ja auch so genannt im Buch, aber ich kann dich beruhigen, wie wir gestern auch schon off-camera besprochen haben, die wir Österreicher betrachten sowieso Regeln grundsätzlich nur als Empfehlungen. Also wir
sind wir Deutsche, so sind wir anders.
Du bist am richtigen Ort, okay. Ich werde die Regel jetzt jeweils vorlesen und ein Stück auch aus dem Ding, uns quasi eine Basis zu schaffen. Mhm. Regel Nummer 1, sei natürlich. Die Stoiker betrachten die Natur als Ausdruck einer göttlichen Ordnung, die das gesamte Universum durchdringt. Sie erkennen zwei Aspekte der Natur, die kosmische Natur, die Gesetze und Prinzipien des Universums umfasst, und die menschliche Natur, die spezifischen Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen umfasst. Die Natur wird als ein harmonisches System betrachtet, das nach einer festen Ordnung strebt. Und dann viel später steht, um ein Leben in Harmonie zu führen, müssen wir uns der Natur anpassen und dürfen nicht versuchen, die Natur an unsere Bedürfnisse anzupassen. Bitcoin macht genau das. Es ist ein offenes Protokoll, das jedem offen zur Verfügung steht. Niemand wird es aufgezwungen. Was heißt das? Was heißt sei natürlich?
Naja, ich würde sagen, sei natürlich, sei so, wie du bist, verstell dich nicht. Ich denke, das ist jetzt gerade in so einem Format wie hier irgendwie. Du machst Podcasts, da könnte man ja schnell vermuten, ja, der Nico, der ist natürlich vor der Kamera immer lieb und nett. Wer weiß, wie der privat ist, wie der mit den Leuten umgeht. So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bist du erstmal privat so, wie du hier vor der Kamera bist.
Aber das mache ich nur mit Leuten, mit denen ich Serien mache.
Weißt das du? Kann sein, ja. Das weiß ich wiederum auch nicht. Ja,
warte mal bis zur letzten Folge. Nein, Scherz.
Aber also dieses Natürliche, es gibt ja irgendwie diese kosmische Gesetze. Ne? Die Sonne geht auf, die Sonne geht auch wieder unter. Da können wir uns auf den Kopf stellen, wie wir wollen. Das werden wir nicht verändern. Und so ist für mich auch, wenn wir jetzt gleich schon ein bisschen auf den Bitcoin gucken, eine natürliche Ordnung der Wirtschaft, des Menschen ist, dass wir uns verbessern wollen, dass wir Produkte verbessern wollen oder vereinfachen wollen. Und das ist immer das Thema, ja, wo eine Deflation mit reinspielt. Eigentlich sollten Produkte besser oder günstiger oder beides werden. Ja, werden sie aber nicht, weil das eben nicht natürlich behandelt wird, das Geld oder die Wirtschaft. Da wird eine, wie das Geldmuseum sagt, eine Preisstabilität erzwungen mit mindestens 2% oder bis zu 2% Inflation. Ist eine natürliche Preisstabilität.
Unter Anführungszeichen, nicht vergessen. Es gibt doch Leute, die schauen uns nicht zu, sondern hören uns nur zu.
Ah ja, okay, also ich habe jetzt erhobene zwei Finger. Also wie natürlich das ist, wenn das natürlich irgendwie aus einem Büro zentral in Frankfurt in der EZB gesteuert wird, das kann man sich fragen. Und da ist der Bitcoin eben was Natürlicheres, weil er eben keine oder die Preise sich nicht anguckt. Der Bitcoin guckt nicht auf die Warenkörbe, sondern der Bitcoin guckt eigentlich nirgendwo hin. Der macht einfach, was er soll, und die Preise entstehen dann am Markt. Mhm. Das ist einfach der natürliche Rhythmus. Wir handeln, wir hatten gestern schon Mises, und durch dieses Handeln entstehen Preise oder eben auch nicht. Entsteht Nachfrage oder auch nicht. Und das ist einfach Natürlichkeit, im Umgang mit sich selbst, aber auch eben mit Menschen und im Endeffekt dann eben die Wirtschaft, die Ökologie, die natürlich sich entwickeln sollte.
Du hast doch ein Zitat drinnen von Marc Aurel: Was nicht gut ist für den Bienenstock, ist auch nicht gut für die Biene. Marc Aurel erinnert uns daran, dass wir alle auf dem gleichen Planeten leben, die gleiche Luft atmen und unsere Handlungen zu Entscheidungen in einer gemeinsamen Realität verwoben sind. Mein erster Gedanke dabei ist dann sozusagen, wenn wir auch ans Geld denken, gerade Krypto und die ganze Zockerei und so, die Gier, dass also quasi das Geld, das über, sage ich jetzt mal, halbseidene Wege an dich gekommen ist, das wird dich nicht glücklich machen, wird die Biene nicht glücklich machen, den Bienenstock auch nicht glücklich machen und wahrscheinlich ein bisschen so dich ein bisschen vergiften. Das ist so mein Gedanke bei dem.
Ja, würde ich auch unterschreiben. Ich denke da eher so ein bisschen, ich weiß auch manchmal, ich bei diesem Zitat tatsächlich hadere ich auch manchmal, wie rum man es drehen sollte, ob es heißen sollte, was für gut für den Bienenstock ist, ist auch gut für die Biene, oder ob es eher andersrum wäre, was gut für die Biene ist, ist auch gut für den Bienenstock. Kommt ein bisschen darauf an, man kann das so ein bisschen eben, man guckt das eher, was ist gut für die Gesellschaft, und man kann sich das Individuum ein bisschen unterordnen. Oder guckt man erst aufs Individuum und daraus entsteht die Gesellschaft. Also das Zitat habe ich eben so übernommen, wie es von Marc Aurel kam. Ich schwank da tatsächlich wöchentlich, wie rum man es drehen sollte. Weil prinzipiell hatten wir das auch gestern schon so ein bisschen, wenn es mir gut geht, da geht es wahrscheinlich auch meiner Familie gut. Und wenn es meiner Familie gut geht, dann geht es auch meinem Dorf gut und dann geht es der Stadt gut und dann geht es so hoch. Ja. Wenn man aber versucht, irgendwie, das muss dem Staat gut gehen, dann ist erstmal ganz egal, wie es dem Individuum geht. Dann, die tritt man zum Teil dann mit Füßen. Man sagt, ja, aber für den Staat ist es erstmal gut. Die eine oder andere Biene, der geht es dann vielleicht nicht so gut. Ja, das ist also, so wie Maurel das sagt, kann man es, glaube ich, kritisieren. Aber es ist, was man aber, glaube ich, sagen kann, ist eben, wenn ich als wieder das unternehmerische Denken habe, was für den Staat oder für den Bienenstock gut ist, also ich schaffe positive Produkte, Dienstleistungen, die sind gut, wenn sie angenommen werden, sonst würden sie nicht angenommen werden. Und ich kriege ja eben wieder, mir geht es dann wieder gut, weil die Leute eben meine Dienstleistungen auch abnehmen oder meine Produkte. Und so rum kann man es, glaube ich, sehen, dass ich für die Gesellschaft Mehrwert schaffe, in egal welcher Form, und die Gesellschaft gibt mir immer was zurück dadurch.
So habe ich es auch gelesen. Ja. Also die Frage nach dem Staat ist ja heute, also Marco Rehl hat ja in einer Zeit gelebt, auch in der er sich nicht vorstellen konnte, was für absolute bürokratische Monster wir einmal entwickeln werden. Und ich sehe jetzt, also wenn ich an den Bienenstock denke, in meinem Kopf, ich denke natürlich nicht an den Staat. Ich denke an die Gemeinschaft, wie du richtig sagst, vielleicht die Familie, das Dorf, die Stadt, die Community. Aber sicher nicht, weil der Staat selbst ist für mich nicht wir. Wir sind Teil des Staates. Also, und genauso lese ich das auch. Wenn du nämlich sagst, was gut für die Biene ist, ist auch gut für den Bienenstock. Oder was gut für den Bienenstock ist, ist auch gut für die Biene, ist was anderes zu sagen, als was nicht gut ist für den Bienenstock, ist auch nicht gut für die Biene. Also etwas, das schlecht für den Bienenstock ist, ist per Definition auch schlecht für die Biene. Also was schlecht für, sage ich mal, die Gemeinschaft ist, ist auch schlecht für den Einzelnen. Aber was gut für die Gemeinschaft ist, ist nicht automatisch gut für den Einzelnen. So würde ich das lesen.
Ja.
Weil sonst hätte er ja die Verneinung nicht gebraucht.
Ja.
Wobei es gibt ja im Lateinischen gar keine doppelte Verneinung. Aber Marco Rehl hat wahrscheinlich in Griechisch geschrieben, oder? Weißt du das?
Nee, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube tatsächlich beides. Kann schon sein, ja.
Da lassen wir jetzt.
Ja, das ist also.
Die humanistische
Bildung. Nein, also das ist tatsächlich ein Thema. Natürlich Besetzungsfehler oder hin und her. Ja. Die Texte sind sehr alt. Die wurden schon mehrfach übersetzt und hin und her und über die Jahre niedergeschrieben und abgeschrieben. Klar, kommen da wahrscheinlich auch Übersetzungsfehler rein.
Das ist kein Übersetzungsfehler, das hast du selbst geschrieben, aber es ist wunderschön und es ist auch etwas, was ich immer wieder in meinen Vorträgen bringe. Bitcoin kann dazu beitragen, die Harmonie des Lebens voranzutreiben. Bitcoin kennt keine Landesgrenzen, erfordert keinen Reisepass und ist unbeeinflusst von Wechselkursen und Zentralbanken. Bitcoin existiert als eine universelle Form von Wert, die Menschen überall auf der Welt nutzen können. Ich meine, das alleine sollte jeden Mann und jede Frau von Bitcoin überzeugen, weil das gibt es auch vorher nicht.
Ist so, ja. Und das steht aber auch nicht im Geldmuseum.
Okay. Regel Nummer 2. Sei vernünftig. Ich zitiere: Die Vernunft ist das Instrument, um Wahrheit, Weisheit und Klarheit zu erlangen. Sie hilft dabei, die eigenen Gedanken, Urteile und Handlungen zu kontrollieren und sie in Einklang mit historischen Werten und Prinzipien zu bringen. Durch die Ausübung der Vernunft kann der Mensch seine Leidenschaften und Begierden beherrschen, logische Entscheidungen treffen und eine tiefere Einsicht in die Welt gewinnen. Klingt sehr positiv. Gelingt dir das gut, deine Vernunft anzuwenden?
Ich glaube schon. Wahrscheinlich ist es auch schwierig, selbst das zu erkennen, wann man unvernünftig gehandelt hat. Aber ich denke, ja, das Problem hatte ich wahrscheinlich noch nie, dass ich irgendwie unvernünftig mir irgendwelche Dinge gekauft habe oder in irgendeiner Form unvernünftig gehandelt habe. Aber ich denke, das ist genau wieder das mit dem Magier und Kryptowährungen. Es ist schon verlockend zu sagen, oh cool, ich hole mir jetzt irgendeinen Meme-Coin und der kann noch 300x machen in 2 Monaten und dann habe ich irgendwie nach kürzester Zeit meine finanzielle Freiheit. Aber ob das vernünftig ist, das weiß ich nicht. Ja, das, und Bitcoin gibt dir halt trotzdem die Möglichkeit, einen finanziellen Wohlstand aufzubauen, aber halt auf eine vernünftige Art und Weise. Einfach mit der Zeit und mit der Ruhe. Du musst nicht den richtigen Shitcoin erwischen, was ja dann eigentlich auch eine Glückssache ist und nichts anderes.
Aber verstehst du, dass viele Menschen, die Bitcoin von außen betrachten, genau dieselbe Reaktion auf Bitcoin haben, die wir auf Shitcoins haben? Also quasi total den Kopf schütteln und sich denken, spinnt der komplett?
Ja, natürlich, so ging es mir am Anfang auch. Weil das ist ja erstmal nicht greifbar. Wir werden alle groß mit irgendwie Geld, das physisch anfassbar ist, dass man irgendwie falten kann oder aus Metall besteht. Und jetzt kommen da Leute und sagen, das Geld, das muss gar nicht physisch existieren. Das reicht, wenn du da irgendwie ein bisschen Software auf einem USB-Stick hast. Das ist ganz schwierig zu begreifen erstmal, dass das überhaupt ein Konzept sein kann. Obwohl natürlich die Leute auch alle schon ihre Bankkonten haben, wo eigentlich das Geld auch nicht mehr physisch existiert. Aber du hast halt da irgendwie diese Institution dahinter, wo du zumindest hingehen kannst. Da gibt es noch ein Gebäude oder gibt es Menschen, die du dann irgendwie anrufen kannst. Und beim Bitcoin ist das halt so, es ist halt was ganz Neues. Ich verstehe die Leute schon, ja.
Bitcoin ist großartig, aber wer behält noch den Überblick über alle Trades, Wallets und die Steuern? Genau hier kommt Cointracking ins Spiel. Egal, ob du ein paar Transaktionen pro Jahr machst oder als Profi aktiv bist, Cointracking analysiert dein gesamtes Portfolio, berechnet Gewinne und Verluste und erstellt automatisch den Steuerbericht für dein Land. Cointracking unterstützt über 13.000 Kryptowährungen, direkte API-Anbindungen an alle großen Börsen und Datenimport aus Wallets. Kein Chaos mehr, du hast alles im Griff. Der Einstieg bis 200 Trades ist noch dazu kostenlos. Und das Beste, mit meinem Link bekommst du 10% Rabatt auf die Gebühren und wenn du mit Bitcoin bezahlst, gibt es nochmal 5% extra obendrauf. Also worauf wartest du? Der Link ist in der Description. Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Marc Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Bitcoin ist die Zukunft, Bitcoin ist Freiheit, Bitcoin, das ist Dezentralität und das können wir feiern mit der Bitcoin Fashion von Satoshis Brother, egal ob Bitcoin Running Club oder dem Bitcoin Golf Club oder dem Austrian Economics Club aus der Reihe, die ich gemeinsam mit Satoshis Brother designt habe. Schaut unbedingt rein, nutzt den Code, was Bitcoin bringt, um euch bei eurer Bitcoin Fashion ein bisschen Geld zu sparen und tragt euer Statement in die Welt hinaus. Satoshis Brother. Ich finde es faszinierend, wie stark wir eben diese Route zur Zentralisierung, und deswegen finde ich es so fast schon von poetischer Schönheit, dass du heute im Geldmuseum warst, wie stark wir diese Route eingeschlagen haben, dass du heutzutage quasi nicht nur das Geld kommt nur aus der Zentralbank, sondern auch nur in der Zentralbank sitzen die Experten für Geld und es kann auch keiner was dazu sagen zum Thema Geld, weil nur derjenige, also das ist so ein Zirkelschluss, den wir uns da geschaffen haben.
Ja, und aber ich bin mich auch nicht wirklich verwundert, weil das gilt ja für mehrere Bereiche. Also im Finanzwesen sitzen die Experten in der Bank oder beim Berater sozusagen. Wenn ich meine Gesundheit kümmere, dann gehe ich zum Arzt, weil der weiß schon, wie es mir geht. Man hat ja einfach verlernt, auf sich selbst zu hören. Also wenn es mir irgendwo zwickt, dann habe ich irgendein Problem, aber ich muss erstmal zum Arzt und den fragen, ob ich krank bin. Ich gehe zum Ernährungsberater.
Aber den Medizinmann hat es immer schon gegeben. Die Zentralbank nicht.
Ja, schon, aber ich glaube, trotzdem haben die Leute früher, ich meine, warum, ich glaube, daher kommt auch dieses Thema, diese Hexenverbrennungen und sowas, dass halt Leute irgendwie mit Kräutern rumgespielt haben. Das war, glaube ich, früher schon verbreiteter, das Wissen, dass ich mir irgendwie einen Kräutertee mache, um Kopfschmerzen zu beseitigen. Das ist heute weg. Heute, ja, wenn ich bei jedem Zwicken gehe ich zum Arzt. Also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber du kannst mal in ein deutsches Wartezimmer gehen. Da brauchst du für einen Allgemeinmediziner 2 Wochen Wartezeit.
Die Hexenverbrennungen wurden natürlich auch, also das ist, ich weiß, was du meinst, aber wenn man da genau reinschaut, das ist auch wieder ein eigenes Studium für sich. Da kommt man drauf, die meisten Hexen, die da verbrannt wurden, waren sogar Männer. Ja, und da geht es dann darum, auch Leute aus dem Weg zu räumen, die man nicht möchte. Also egal, lange
her. Ja, genau.
Aber Aber es gibt auch, wenn man so möchte, in der Ökonomie diese Hexenverbrennung, und die gab es lange, und zwar, wenn du angefangen hast, dich mit dem Geldsystem zu beschäftigen. Es ist etwas, was ich bis heute, und deswegen finde ich das so schön mit dem Geldmuseum, was ich bis heute nicht verstehe und nie verstanden habe, auch als Journalist bei der Zeitung, ist, warum Ökonomen sich nie die Frage stellen, wo kommt Geld eigentlich her, was ist eigentlich Geld? Es wird einfach angenommen, das kommt
aus der Zentralbank.
Und dann nimmst du die Zahlen, quasi die Zentralbank auch produziert und die Statistikbehörde produziert, und nimmst die und fütterst die in irgendwelche obskuren Modelle, rechnest dir irgendwas aus und ziehst daraus eine Handlungsanweisung. Also, dass wir überhaupt hier sitzen, ist eigentlich ein Wunder. Wir sollten eigentlich schon alle längst ausgerottet sein von diesen Irren mit ihren Experimenten. Die Vernunft ist entscheidend, um ein tugendhaftes Leben zu führen und ein Gefühl der inneren Ruhe und Harmonie zu erreichen. Ich würde gerne ein Gefühl der inneren Ruhe und Harmonie erreichen. Wie geht denn das?
Tja, wie geht das? Ich glaube, da gibt es auch kein Allgemeinrezept, aber das hatten wir schon angesprochen, aber der Grundkonzept ist für mich immer wieder dieses herauszufinden, was sind Dinge, die ich beeinflussen kann und was sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Und das muss ich einfach bei Dingen, die außerhalb meiner Kontrolle liegen, die muss ich einfach akzeptieren. Und ist aber gar nicht so einfach, das herauszufinden, was ist jetzt genau in diesem Bereich. Es gibt ja so Dinge, die sind irgendwie so irgendwie zwischendrin, aber ich kann das Wetter nicht beeinflussen, Punkt. Mhm. Kann ich mich auf den Kopf stellen. Und wenn ich mich dann trotzdem darüber aufrege, ja, dann bin ich nicht harmonisch in meinem Inneren. Aber es bringt ja gar nichts. Also es bringt nichts, sich über das Wetter aufzuregen, sondern dann nehme ich mir einfach einen Regenschirm mit und sage, wunderbar, es regnet, da freuen sich die Pflanzen. Also ich kann da ja auch Positives draus ziehen. Und andersrum eben, wenn ich aber sehe, dass Dinge nicht so laufen, wie ich das möchte, aber sie liegen in meinem Einflussbereich, ja, dann mach doch was. Ja, und dann kann ich mich auch nicht drüber aufregen, weil ich hätte ja was machen können. Oder ich darf mich in Zukunft nicht mehr drüber aufregen, ich kann es ja in Zukunft dann ändern. Und also dieses Konzept zu verstehen, dass es diese zwei Seiten gibt, ich kann es kontrollieren, ich kann es nicht kontrollieren, ich muss es akzeptieren oder ich muss dann eben handeln. Wenn man das verinnerlicht hat, da gibt man einen Riesensprung an Ruhe in meinen Augen.
Geht das bis zu Bitcoin? Also was ich damit meine ist, ist mir schon klar, dass du als Autonormalverbraucher auch durch eine Zentralbank nicht beeinflussen kannst. Aber es gibt irgendwo einen Weg, für jemanden mit Connections und Macht zumindest an Informationen ranzukommen oder sogar die Zentralbank zu beeinflussen. Also es ist in diesem System möglich, während es bei Bitcoin einfach von Anfang an akzeptiert wird, dass es nicht möglich ist, Klammer auf, es gibt doch die das nicht akzeptieren, Klammer zu, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Oder ist meine Interpretation dessen, geht das zu weit?
Ja, nein, natürlich gibt es irgendwie Leute, die Einfluss auf die EZB nehmen können, aber das bin nicht ich. Also es geht jetzt um meinen Seelenfrieden sozusagen.
Aber es wird in unserem System heute, wenn du zum Beispiel MMT in dir nimmst, also quasi der extreme Gegenentwurf zu Bitcoin, da wird das total politische Geld programmiert. Und zwar das, proklamiert, genau. Dankeschön. Da wird das total politische Geld proklamiert. Und gesagt, dass das eigentlich schon da ist, was bis zu einem gewissen Grad auch nicht falsch ist. Okay. Das heißt, in meinen Augen ist es immer so, dass du quasi dieses ganze politische Hickhack, das hat bewusst oder unterbewusst damit zu tun, dass diese Leute, diese Politiker, diese Gruppen, diese Lobbys an diese Geldproduktionsmittel heranwollen, in klassischer kommunistischer Manier, auch wenn sie behaupten von sich selbst, sie seien Konservative. Ja? Während ich immer schon von Bitcoin gibt mir diesen Traum quasi, dass die dann an die Macht kommen, in das Machtzentrum gehen, die Tür aufmachen, wo da steht Gelddrucker drauf, und sie machen die Tür auf und der Raum ist leer. Ja? Und das meine ich damit. Also das heißt, Bitcoin nimmt dir auch die Illusion, dass du überhaupt in Richtung Gelddrucker dich vorarbeiten kannst, weil es gibt ja keinen Gelddrucker.
Ja, muss man drüber nachdenken, aber das gehört wahrscheinlich dazu, dass du einfach weißt, also heute gibt es den Gelddruck, aber eben beim Bitcoin nicht. Und ich, auch aus meiner Sicht ist ja beim Bitcoin, das Protokoll liegt außerhalb meines Einflussbereichs.
Genau.
Das kann ich nicht mehr ändern. Aber ich kann eben ändern, wie viele Satoshis ich da stapel.
Natürlich.
Das sind einfach für mich wieder diese zwei Bereiche.
Aber um Satoshis zu stapeln, in unseren Augen, ist es vernünftig, sich an die Vernunft zu halten, ein gutes Leben zu führen, dienlich zu sein als Unternehmer. Was ich damit meine ist, wenn ich als Unternehmer versuche, auf dem Markt zu reüssieren und meine Konkurrenz steht neben der EZB direkt dort, wo die Kohle rauskommt und stopft sich die Kohle voll, in die Taschen voll, ja, dann ist das natürlich unfair.
Ja.
Und das ist für mich auch unfair. Wenn ich aber weiß, dass die Konkurrenz dort steht, darauf wartet, dass die Kohle rauskommt und ich währenddessen aber arbeite, weil ich weiß, da kommt nichts raus, das beruhigt mich, das will ich damit sagen. Ich sehe da schon eine ganz tiefe, ja, philosophische Komponente eigentlich bei Bitcoin.
Ja, absolut. Deswegen ist dieses Buch irgendwie auch entstanden. Weil also Bitcoin selber nicht philosophisch in dem Sinne ist, aber Bitcoin hat halt gewisse Auswirkungen auf uns oder auf die Ökonomie. Und das ist halt philosophisch zu betrachten. Nicht nur mathematisch, sondern eben, was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft? Und das Grunde habe ich ein Stück weit versucht zu beschreiben. Ja.
Regel Nummer 3. Sei stark. Zitat von Seneca. Fast alle Menschen können Widrigkeiten ertragen, aber wenn du den Charakter eines Menschen prüfen willst, gib ihm Macht. Charakterstärke, Charakterstärke bezeichnet die Gesamtheit der persönlichen Eigenschaften und moralischen Merkmale einer Person. Der Charakter ist das Fundament für ein tugendhaftes und sinnvolles Leben. Der Charakter wird durch die Entwicklung und Ausübung von Tugenden geformt. Ganz wichtig dabei ist, in meinen Augen, dass es nicht relevant ist, in welchem Kontext man etwas tut, sondern dass man unter Anführungszeichen das Richtige immer tun sollte, auch wenn man nicht beobachtet wird.
Genau, also ja, das ist auch noch die Frage, ne? Wenn man quasi nur das Richtige tut, weil man beobachtet wird, ob es dann noch tugendhaft war oder ob man es eigentlich nur getan hat, um...
Wenn man beobachtet wird.
Ja, genau, ja. Um irgendeine Art Bonus zu bekommen oder so. Das ist ja so ein bisschen, wenn man nach China guckt mit irgendeinem Social Credit System, dann verhalten die Leute sich in Anführungszeichen gut, sie gehen nur bei Grün über die Straße. Aber ist das dann noch Tugend, wenn sie das eigentlich nur deswegen tun, weil sie ja beobachtet werden? Und aus meiner Sicht ist ein tugendhaftes Leben, ich behandle andere Menschen so, wie ich selbst behandelt werden will, ohne davon eine Rückmeldung oder was Positives haben zu wollen. Da kommt wahrscheinlich was Positives zurück, aber ich erwarte es nicht. Und das ist für mich tugendhaftes Handeln.
Da ist vielleicht die Ampel nicht kein gutes Beispiel.
Nee.
Weil es ist ja kein tugendhaftes Handeln, sich an einer Straßenecke den Arsch abzufrieren, weil der Staat sagt, da kommt links kein Auto, rechts kein Auto, oben kein Auto, unten kein Auto, weißt du?
Ja, das stimmt.
Und was zum Beispiel sicher kein tugendhaftes Handeln ist, ist, wenn du bei Rot über die Ampel gehst, während auf der anderen Straßenseite ein Kind steht, das vielleicht von dir inspiriert werden könnte. Das darfst du nicht machen.
Ja.
Aber wenn gar niemand da ist, quasi Schrödingers Ampel.
Ja, also das ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel gewesen, aber prinzipiell, es geht um dieses Social Credit oder eben ich mag auch diesen Spruch nicht, tu Gutes und rede drüber.
Yeah.
Mag ich eigentlich nicht.
Yeah.
Weil warum machst du dann das Gute? Nur damit du drüber reden kannst oder tust du Gutes, um Gutes zu tun?
Klar, also da gibt es mir fällt jetzt Keanu Reeves ein. Keanu Reeves wird immer dafür gefeiert, dass er, ja, dass er so ein netter Kerl ist, der dann irgendwie an seinem Geburtstag die Torte teilt und dann wird natürlich zufällig beobachtet und dann kriegen wir es doch mit. Ja. Und ich glaube es sogar. Also ich glaube es sogar. Es kostet ihn ja nichts. Er hat auch nichts davon. Das tut Gutes und redet darüber, ist ja nicht die Tugend, sondern das ist PR. Daher kommt dieser Spruch. Das ist PR.
Ja, egal,
das ist die Grundidee von Public Relations. Und dann gibt es noch Philanthropie, aber das ist im Grunde Geldwäsche. Das ist noch eine Stufe weiter.
Das ist noch eine Stufe weiter, ja.
Oder oft. Ja. Es geht darum, moralische Integrität, Weisheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Besonnenheit und andere Tugenden zu kultivieren. Der Charakter bildet das Gerüst unserer Handlungen und Entscheidungen, spiegelt unsere inneren Werte wider. Ich glaube, das ist nämlich so entscheidend, dass man nämlich wie du es richtig schreibst, das spiegelt die inneren Werte wider. Das heißt, was du tust, wie du dich verhältst, hat was damit zu tun, wie du innen aufgestellt bist. Und wenn du an deinen inneren Werten arbeitest, wirst du automatisch nach außen positiv reflektieren und genauso in die andere Richtung.
Genau, ja. Also fließt ja auch in die erste oder zweite Regel, sei natürlich. Ne? Also wenn ich eine grundlegend positive innere Einstellung habe, dann wirklich nach außen auch positiv. Ich kann dann ganz natürlich sein. Ich muss mich dann nicht positiv oder negativ nach außen verstellen, sondern wenn mein Charakter einfach positiv ist und ich irgendwie nett zu anderen Menschen bin, dann wirklich auch so, weil ich es ja auch bin. Und ich muss mich nicht in irgendeiner Form verstellen für ein Bewerbungsgespräch oder irgend sowas.
Ist das etwas, dass das etwas ist, an dem man arbeiten kann, da sind wir uns ja einig.
Ja.
Ist das die Ausgangsposition, ist das deiner Meinung nach etwas, was angeboren ist oder was in der Kindheit anerzogen wird oder eine Mischung?
Ja, es ist eine Mischung auf jeden Fall. Also natürlich, wie weit das angeboren ist, weiß ich gar nicht. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall viel Prägung, klar, über die Eltern. Oder je nachdem, was man halt in seinem ganzen Leben mitnimmt. Ne? Ob das dann auch die Lehrer sind, wie die einen behandeln oder nicht behandeln. Das sind auch die Medien, die Bücher, die Filme, die man guckt. Also all das kommt ja von außen auf uns drauf. Und prägt uns in irgendeiner Form. Also ich habe dann auch ein schönes Beispiel aus einer Studie über was würde Batman tun? Das fand ich super spannend. Da werden einfach Kinder beobachtet im Kindergarten und wie verhalten die sich gegenüber? Ja? Hauen die sich gegenseitig auf die Mütze, weil ein Spielzeug irgendwie weggenommen wird? Und dann kriegen sie halt mal die Aufgabe, guck mal, du hast jetzt das Spielzeug weggenommen bekommen, was würde Batman tun? Und da verhalten die sich ganz anders. Weil die merken, ja gut, Batman, der wäre ja gerecht oder der wäre mutig oder wie auch immer. Ja. Batman ist jemand, der Nacht für Nacht für das Gute kämpft, aber nicht drüber redet, sondern der Bruce Wayne bleibt anonym. Und dass diese Kinder eben durch dieses Vorbild ihr eigenes Verhalten auch anders machen. Also es ist hochspannend. Dass man eben, und das ist eben diese Außenprägung, dass man, ich kann mir angucken, wie machen das andere? Ich sehe vielleicht auch, dass andere damit eben positiv oder negativ im Leben vorankommen. Und wenn ich sehe, das ist positiv, dann mache ich das einfach auch so. Und das ist natürlich eine Prägung, die geht das ganze Leben und die wird auch bis Ende deines Lebens weitergehen. Ne? Und verknöchert aber wahrscheinlich mit der Zeit, weil du natürlich mit gewissem Alter deine Einstellung irgendwann gefestigt hast. Oder eben, für mich ist auch eben der Stoizismus, die auch erstmal erklärt, Achtung, da kommen Dinge von außen. Guck dir die Dinge an und was macht das jetzt mit dir? Ist das jetzt was Positives für dich oder ist das was Negatives? Willst du das aufnehmen oder siehst du das erstmal als etwas was Neutrales? Auch eine stoische Haltung. Sehe diese Dinge erstmal grundsätzlich als neutral an. Nichts ist positiv oder negativ, sondern du machst es zu positiv oder negativ, so wie eben deine Grundeinstellung schon ist.
Aber das ist dann, also dieses stoische Prinzip, dass quasi nur die Perspektive, die Perception, die Aufnahme von etwas ist das, was du bestimmst, was ist mal neutral, ja, diese Grundhaltung, ich weiß nicht, ob man das schon als Kind lernen kann. Kann man, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht. Ich weiß es nicht.
Na, ab wann man das lernen kann, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube schon, dass man seinen Kindern mitgeben kann, es regnet, jetzt können wir nicht Fahrrad fahren gehen, aber guck mal, es ist doch schön für die Pflanzen. Also, dass man dieses Ereignis, was auch immer es ist, dem Kind doch darstellt, okay, das ist jetzt für uns schlecht, aber also wir können das jetzt nicht ändern. Und lass uns doch versuchen, was Positives daran zu sehen. Mhm. Ja, dass das Kind jetzt nicht gleich dann das mit seinem Charakter und seiner mentalen Stärke verknüpft. Ja, das wird es nicht aktiv tun, aber ich glaube schon, dass die Kinder da unheimlich viel von uns ja unbewusst mitnehmen.
Regel Nummer 4. Etwas, das ich gerne, wahnsinnig gerne noch stärker auch verkörpern würde, aber es mir nicht immer gelingt. Bleib ruhig. Wir sehen den Begriff Apathie oder apathisch in der Regel als etwas Negatives und setzen ihn mit Gleichgültigkeit oder Desinteresse gleich. Als Stoiker sehen wir es als eine anstrebende Fähigkeit und interpretieren es als emotionale Gelassenheit. Es geht darum, innere Ruhe zu bewahren, unabhängig von den äußeren Umständen. Apathie ist eine Form der geistigen Freiheit, bei der man seine emotionale Reaktion bewusst kontrolliert und nicht von ihnen beherrscht wird. Ganz, 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 ganz wichtig. Wow, also auch etwas, mit dem ich total struggle jeden Tag. und etwas, das quasi so wie Bitcoin vorgeworfen wird, als sehr volatil, was ja eigentlich gut ist, weil Volatilität ist Leben, wird ja den Stoikern vorgeworfen, es wäre ihnen alles egal, ja, ja. Weil sie das nach außen vielleicht so interpretieren. Aber in Wahrheit geht es da was ganz anderes.
Es geht um die Handlungen danach. Also jetzt kommt ein negatives Ereignis und wenn ich mich da fürchterlich drüber aufrege, dann steigt der Hormonhaushalt in irgendwelche Richtungen und dann handle ich unbeabsichtigt und reg mich oder ärgere mich im Nachhinein, dass ich so gehandelt habe. Und das ist einfach das Ziel zu sagen, Moment, jetzt ist irgendwas, was ich nicht habe kommen sehen, das ist nicht so, wie ich es wollte. Und jetzt reagiere ich erstmal gar nicht, vielleicht auch, wenn ich kann. Dass ich das erstmal weglege, sage, okay, muss ich mir Gedanken drüber machen. Ich merke, ich habe meinen Körper nicht unter Kontrolle. Ich würde jetzt emotional handeln. Ich lege das jetzt beiseite und du kriegst dann morgen von mir eine Antwort oder auch nicht. Und da gibt es viele Beispiele von Politikern. Ich weiß jetzt nicht, ob es Washington war, aber der, wo berichtet wird, der hat viele Briefe geschrieben, total emotionsgeladen, wo er dann andere Leute beleidigt hat. Die hat er aber nie abgeschickt.
Ja.
Und so ist er einfach, diese Emotion ist er erstmal losgeworden. Der hat die Briefe irgendwie in die Schublade gelegt. Und die hat man dann irgendwann später gefunden. Ne? Die wurden niemals verschickt. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, der begleitet mich schon sehr lange. Es gibt im Hessischen so ein Sprichwort, bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal. Ja? Das ist einfach wahr. Ne? Es ist natürlich dieses Wort egal da wieder drin. Aber es bringt nichts, irgendwelche negativen Emotionen auf etwas zu projizieren, was ich dann im Endeffekt ja nicht ändern kann.
Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io. Aber to be fair, auch nicht positive Emotionen.
Nee, ja.
Also was mir da zum Beispiel einfällt ist, es kommt ja vor, im Sport zum Beispiel, dass du eine Mannschaft, eine Fußballmannschaft schießt ein Tor und ist am verwundbarsten gegenüber dem Gegentor in dem Moment des Anstoßes. Weil man selbst, weil die Hormone noch, und ich habe mich bis jetzt zurückgehalten, aber jetzt muss ich natürlich mit Golf kommen. Ja? bei Golf ist das, wenn du den Profigolfern zusiehst und die machen einen großartigen Schlag oder einen Eagle, das heißt zwei unter Paar gespielt, ja, also was extrem selten vorkommt. Die freuen sich einmal, tippen einmal in ihren Kopf. Aber da, und ich dachte auch immer, das ist aus Tradition und aus einer Art Respekt dem Spiel gegenüber.
Mhm.
Aber in Wahrheit machen sie es, weil sie selbst wissen, wenn sie jetzt anfangen, ihren Euphoriehaushalt durcheinander zu bringen, sie müssen das nächste Loch wieder spielen.
Ja.
Und das geht so nicht. Ja? Die sind ja so, die sind ja so dialed in, wenn sie wissen, hey, das Adrenalin ist mir eingeschossen, dann schlagen sie plötzlich den Ball 10 Meter weiter. Ja. Und das wollen sie aber nicht, weil dann haben sie wieder keine Längenkontrolle und so. Mhm. Und als ich das verstanden habe, habe ich auch verstanden, warum das eben schon sehr stark mit dieser emotionalen, das heißt, egal ob ich jetzt etwas, ob es jetzt gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist, die erste Reaktion ist keine emotionale, sondern erstmal am besten egal. Ist mir gar keine.
Ja, man kann sich ja später noch freuen. Also man kann sich die Freude auch aufheben. Also wenn du beim Golfen bist, du willst das Spiel ja dann irgendwie auch abschließen und gewinnen, das Turnier oder so. Aber du weißt wahrscheinlich auch, ich denke, so ist das bei jedem Profisportler, der weiß ganz genau, wenn jetzt Emotionsschwankungen da reinkommen, wie auch immer, verändern sich meine Leistungen.
Genau.
Ja, und dann der Läufer läuft auf einmal zu schnell, hat damit keine Puste mehr hinten raus. Mhm. Kann natürlich das Adrenalin, kann dich natürlich auch nochmal pushen, aber darf halt nicht zu früh einsetzen. Und du kriegst das. Du musst das halt kontrollieren.
Ja, was ist Adrenalin? Das Adrenalin, das pusht dich ja, wenn der Bär kommt im Wald, dann ja. Brauchst du es schon, ja, ja, damit du dem Bär davonlaufen kannst. Ja?
Genau, ja, na klar. Also da darf ich nicht unbedingt da sitzen bleiben, denkst mir, ah, okay, schöner das ist mir Bär. Jetzt Deswegen, das sind wahrscheinlich auch so die Sachen, die wo dann irgendwie der Stoizismus kritisiert wird, ne? Dass man irgendwie emotionslos vorm Bär sitzen bleibt und denkt, der bringt einem jetzt leckeren Honig.
Ist ja wahrscheinlich eines der ganz großen Probleme. So viele, also 9 von 10 Stoikern werden von Bären gefressen.
Gibt es bestimmt Statistiken drüber. Aber ich habe auch mal tatsächlich gelesen, du kannst auch gegen den Bär antreten. Also wenn du dem ordentlichen Kinnhaken verpasst, geht der auch.
Es kommt auf den Bären an. Die Regel ist, when it's black, fight back. Hm. When it's brown, lay down. When it's white, good night.
Okay, ja.
Das habe ich meinen Kindern auch beigebracht. Das habe ich in meiner Straßenbahn beigebracht. Daraufhin haben wir alle angeschaut, als ich einen kompletten Dachschaden hätte. Ja. Also ein Braunbär ist nicht auffallen. Ein Schwarzer ist tatsächlich laut schreien, groß machen, versuchen, ihm Angst einzujagen. Und ein Eisbär. Eisbären wissen nur eines, und das ist dich fressen. Das andere, ja, die haben die nicht vor.
Ja gut, weil ein Bär hat generell, glaube ich, keinen natürlichen Feind. Aber
ja, aber Eisbären, die haben auch nichts anderes zu fressen, außer Fleisch.
Ja, ja, gut, das stimmt. Ja, da gibt es keine Bären und keinen...
Da ist nichts. Da, ja. Da ist nur Fressen. Ja? Also, ja, yeah. When it's white, good night. Apathie bedeutet nicht, dass man emotionslos oder gleichgültig wird, sondern vielmehr, dass man seine emotionalen Reaktionen bewusst lenkt und in Übereinstimmung mit den stoischen Prinzipien ausrichtet. Regel 5, ganz, ganz spannend, auch etwas, da muss man erstmal drauf kommen, ja? Regel 5, sei glücklich. Im Gegensatz zu hedonistischen Ansätzen, bei denen Vergnügen als das höchste Gut angesehen wird, betrachten die Stoiker Vergnügen als etwas, das nicht im Mittelpunkt eines erfüllten Lebens steht. Glück und eine sinnvolle Existenz können nicht alleine durch das Streben nach Vergnügen erreicht werden. Das Vergnügen ist Teil des menschlichen Lebens und etwas Natürliches, wenn man positive Erfahrungen genießen möchte. Allerdings kann die Abhängigkeit von Vergnügen und die Jagd nach kurzfristigen Genüssen uns von einem tugendhaften und erfüllten Leben ablenken. Glückseligkeit und innere Zufriedenheit werden vielmehr durch die Ausübung von Tugend und die Entwicklung von Weisheit erreicht. Die Stoiker ermutigen dazu, Vergnügen nicht als Hauptziel anzustreben, sondern eine willkommene Begleiterscheinung eines tugendhaften Lebens zu betrachten. Und dann ein Zitat von Seneca: Das Vergnügen, welches den Sinnen entspringt, ist kurzlebig und flüchtig, aber das Vergnügen der Seele währt lange und ist unvergänglich. Meine erste Reaktion auf sei glücklich ist einfach, auch dass auch das eine Entscheidung ist. Mhm. Also, dass du dir selbst sagen kannst, auch etwas, wo ich selbst mit, da musste ich 40 werden, bis ich darauf gekommen bin, ja, dass du dir selbst sagen kannst, nein, ich entscheide, heute geht es mir gut. Heute ist ein guter Tag, weil wer kann dagegen etwas sagen? Mhm. Ja? Und es ist eine bessere Baseline, als sich gleich mal zu beschweren.
Ja, denke ich auch. Und also für mich so ein einfaches Beispiel zu diesem kurzfristigen Glück ist, ja, oh, die Tüte Chips, die esse ich jetzt, die ist lecker, aber auf die Tüte Chips zu verzichten und in den Wald zu gehen, laufen zu gehen, davon habe ich langfristig was. Und ich glaube, man ist auch selber auf sich langfristig dann stolz, wenn man gesagt hat, ey, ich habe drauf verzichtet. Und ich bin dann irgendwie laufen gegangen, habe Sport gemacht und habe dadurch vielleicht eine bessere Figur oder vor allem langfristig auch mehr Gesundheit. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der wirklich sagt, okay, das macht langfristig glücklich, ja, Gesundheit, Sport und auch Disziplin dann an den Tag gelegt zu haben, sich das auch selbst gezeigt zu haben, als okay, ich habe jetzt die Tüte Chips gegessen, weil das ist halt einfach, das kann jeder. Und das macht Glück dann, langfristiges Glück.
Dann legt man die Basis. Hm. Aber würdest du sagen, dass man doch einfach auch selbst, oder ist das eigentlich wieder diese Perception of Things, also dass man sagt, okay, das ist jetzt passiert, aber ich lasse mich davon A, nicht beeinflussen und B, wenn überhaupt, finde ich es gut.
Ja, ja, beides natürlich. Ne? Also ich kann natürlich dafür sorgen, oder kurzfristig passieren Ereignisse. Und darauf kann ich nur erstmal damit reagieren, dass ich die für mich einordne und jetzt nicht zu negativ in meine Emotionen reinlasse. Aber langfristiges Glück kann ich ja eben durch sowas wie Disziplin erreichen, indem ich mir ein Ziel setze, ich will eine gewisse Körperfigur erreichen, ich will eine gewisse Gesundheit erreichen, ich will vielleicht auch einen gewissen Berufsstatus erreichen. Und da muss ich handeln und agieren, damit ich dieses Glück oder dieses Glücksgefühl dann erreiche.
Das ist natürlich etwas, das direkt zusammengeht mit der Zeitpräferenz, mit Sparen, mit hartem Geld, dass es wieder möglich ist zu sparen. Genau. Dass in gewissem Sinne auf einer ökonomischen Ebene Bitcoin das Aufschieben von Konsum auch erst wieder messbar und möglich macht eigentlich.
Ja.
Bis zu einem gewissen Grad. Weil vorher... Selbst alle Alternativen zu Bitcoin wären entweder Verlust gewesen, also auf dem Konto liegen lassen, oder tatsächlich auch eine Form von Konsum. Weil ich sage immer, wenn ich Apple-Aktien kaufe, cool, aber die drehen sich dann um, nehmen das Geld und verkaufen mir wieder Produkte.
Ja, gut, das könnte ich schon, sagen wir mal, das Gold könnte ich jetzt schon als Beispiel nehmen, das lege ich mir dann irgendwie in den Tresor und das... ist dann auch eine Anlage für mich. Das,
ja, okay.
Das könnte man schon als Beispiel nehmen. Das ging damals, geht damit irgendwie schon. Aber jetzt hat Gold natürlich ein paar andere Eigenschaften, die es nicht so zu dem besten Geld machen.
Aber in dieser Funktion ist es sehr ähnlich. Ja.
Ja. Ja.
Aber Gold ist jetzt nicht das, was die meisten Menschen gehofft haben vor Bitcoin. So ist es ja nicht.
Nein, aber gut, das sind halt andere Gründe. Ne? Das Thema Bildung vor allem. Ne? Dass du gar nicht weißt, dass irgendwie Inflation ein Problem ist, sondern das... Es wird erstmal in der Schule und auch selbst wenn du das studierst, wird es erstmal als positiv dargestellt. Weil es gibt ja auch dieses Deflationsmonster, aber das ist im Glas.
Das Deflationsmonster. Das Deflationsmonster gibt es wirklich nur in den Köpfen von Keynesianern und Fiat-Ökonomen. Ja? Also google mal Hyperdeflation und dann google Hyperinflation und sag mir, was ist öfter vorgekommen in der Geschichte.
Ja.
Weil es ist noch keiner kreischend durch die Straßen gelaufen und gesagt, oh mein Gott, alles wird immer billiger, oh mein Gott.
Ja, ich kann mir mehr Waren kaufen und mir geht's, ich muss weniger arbeiten, das habe ich noch nie gehört. Nee.
Das Deflationsmonster ist ein reines Fiat-Phänomen, weil es natürlich in einem kreditbasierten System, da ist die Kreditdeflation ein Problem. Hm. Ja? Dass das Leben billiger wird, daran scheitern sie ja jetzt gerade. Das haben wir auch schon besprochen, da müssen wir jetzt nicht nochmal zweimal holen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass wenn du sagst, Disziplin bedeutet, heute zu arbeiten, um morgen die Früchte zu ernten, heute zu verzichten, um morgen zu genießen, dann ist das auf einer ökonomischen Ebene vor Bitcoin so eigentlich gar nicht möglich gewesen. Und ist vor allem immer schwieriger möglich gewesen. Also die Generation der 50er, 60er, vielleicht sogar noch 70er Jahre mit der D-Mark, okay, fair enough, da ging das noch.
Ja, genau.
Aber in der Welt, in der wir groß geworden sind, ging das nicht mehr.
Nee, genau, das hat irgendwann aufgehört. Deswegen, das Geldmuseum, da hingen natürlich auch so ein paar alte Sparbücher.
Ja.
Also das ging früher schon. Ne? Ich bin so groß geworden, spare in der Zeit, dann hast du in der Not und dann hat man sein Geld gespart und das wurde ja auch immer mehr und die Zahl wird ja auch immer größer. Also auch wenn ich mir jetzt heute noch Euro spare, die Zahl wird immer größer. Aber das umzurechnen in Kaufkraft, das hat mir halt keiner beigebracht. Und das ging vor 30 Jahren vielleicht auch noch einigermaßen, hat man es nicht so stark gemerkt. Aber ist ja heute, also ich kann es meinen Kindern nicht mit gutem Gewissen beibringen, spare im Euro und dann kannst du dir irgendwann mal was Schönes kaufen. Das geht nicht mehr.
Das ist das, was jetzt eben auch passiert, dass du quasi, dass bereits einer Masse bewusst wird, dass das nicht funktioniert, dass du quasi nicht so schnell anspannen kannst, wie die Preise von dem steigen, beispielsweise Immobilien, was du dir kaufen möchtest. Es gibt ein wunderbares Reddit-Posting aus Amerika, das ich im Kopf habe, von einem Anwalt, der gesagt hat, er ist Partner, der ist jetzt über 40, er ist Partner in seiner Manhattan-Anwaltskanzlei. Und der war letztens auf Craigslist oder auf irgendeiner Online-Plattform für Immobilienanzeigen. Und er hat das Apartment gefunden, in dem er als Student gelebt hat. Mhm. Kann sich nicht leisten. könnte sich die Miete jetzt als Partner nicht leisten. Und das ist natürlich nicht nur Inflation, beziehungsweise ist schon auch Inflation. Also dazu kommt quasi die Verknappung des Wohnraums in Manhattan, ist schon klar. Ja, das sind mehrere Faktoren, aber ist trotzdem crazy.
Nein, man sieht das ja auch. Es gibt ja immer mehr so Zeitungsartikel, die Jugend von heute will nicht mehr arbeiten.
Ja.
Ja, ich kann die ja verstehen, weil das ist genau das Problem. Das ist nicht so, dass die nicht arbeiten wollen. Nein, die sehen es einfach nicht ein, zu arbeiten und dann trotzdem nichts zu haben. Und dann trotzdem irgendwie auf Sozialhilfe angewiesen sein zu müssen, um einfach eine Wohnung zu haben. Ja, das ist ja nicht viel, was die wollen. Aber man will einfach die Früchte seiner Arbeit auch ernten können.
Aber das Problem ist, dass es die Boomer auch nicht checken. Sie checken es einfach nicht. Sie haben sich in eine komplette Ecke verrannt, auch ideologisch. Ich habe das schon ein, zwei Mal zitiert. Ich kann mich erinnern an einen Artikel aus dem Standard. Das ist die österreichische SZ, also linksliberal unter Anführungszeichen, im Zweifelsfall ein bisschen linker als liberal. Und da gab es einen Artikel über, da gibt es jedes Jahr in Österreich, gibt es die, ich glaube es ist Ö3, das Radio, die macht die Jugendstudie. Und die befragen aber Zehntausende Jugendliche, also wirklich ein riesiges Sample. Ja? Und das ist getitelt, im Standard lief das unter, was läuft falsch mit unserer Jugend? Was läuft falsch mit unserer Jugend? Ja? Und wenn du dann liest, was kommt raus bei der Jugendstudie, was die Autorin des Standard ganz, ganz grässlich findet, weil die Jugend offenbar komplett in die falsche Richtung läuft. Ja? Also, die österreichische Jugend möchte heiraten, ein Auto, ein Haus, auf Urlaub fahren, einen Job haben und Fleisch essen.
Ja.
That's it.
Das ist ein Problem.
Die normalsten Dinge der Welt, das, was die Generationen davor auch wollten, die Generation danach auch wollten, aber heutzutage ist das ein Riesenproblem. Was läuft falsch mit unserer Jugend?
Ja, muss man wohl mal beim Bildungsministerium anrufen. Haben Sie die falschen Schulfächer besucht?
Ach Gott im Himmel. Beim Bildungsministerium rufe ich sicher nicht an. Regel Nummer 6. Sei offen. Die Stoiker erkennen an, dass es in der Welt Leiden, Ungerechtigkeit und negative Ereignisse gibt. Das wahre Übel liegt jedoch nicht in diesen äußeren Umständen, sondern in unserer Haltung und Reaktion darauf. Die Stoiker glauben, dass das menschliche Leiden oft durch falsche Werturteile, irrationale Ängste und unkontrollierte Begierden entsteht. Sie fordern dazu auf, unsere Einstellung zu ändern und eine Haltung der Akzeptanz, ganz wichtig heutzutage, Gelassenheit, innere Stärke zu entwickeln, um mit dem Bösen sowie mit den negativen Ereignissen umzugehen. Die Stoiker zeigen, dass wir die Kontrolle über unsere eigene Reaktion haben, dass wahres Glück darin liegt, unsere Emotionen und Gedanken bewusst zu lenken. Was heißt denn das, sei offen?
Ja, für mich ist das, sei einfach auch Neuem mal offen, zum Beispiel Bitcoin. Ne, das ist, das gab es einfach vorher nicht. Und das hatten wir eben schon gesagt. Ne? Die Boomer, die verstehen das nicht, weil Geld ist normalerweise was du anfassen kannst. Und du kannst denen auch erklären, ja, Gold ist ja auch Geld. Also, ja, richtig, das ist auch okay. Und irgendwie akzeptieren sie auch, dass irgendwie Zigaretten Geld sein können. Aber das ist natürlich schon irgendwie hinter Schloss und Riegel. Aber dass das jetzt irgendwie Nullen und Einsen im Internet auch Geld sind, ja, das ist einfach neu. Das ist komplett neu. Und aber der Stoiker sagt das, ja, das ist so. Und da muss man sich, die Dinge einfach mal offen anschauen. Ne? Wir werden irgendwie in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich noch mehr Sachen sehen, die komplett neu sind, die wir auch erst noch lernen müssen. Also mit Bitcoin und KI ist ja nicht zu Ende, sondern da werden noch mehr Sachen kommen und da muss man immer wieder offen sein. Und da werden auch ganz viele Sachen kommen, die guckt man sich an und man merkt, oh, das war jetzt irgendwie ein Scam oder das ist jetzt irgendwie Schrott, das ist aus irgendeiner Form auch schlecht für dich, aber trotzdem musst du sie dir vorher anschauen. Und du musst sie dir vielleicht möglichst neutral anschauen, selbst sind wir auch wieder, je nachdem, auch wer dir Sachen beibringt. Ja, das Trump ist da ein schönes Beispiel. Alles, was er sagt, ist erstmal schlecht für viele Leute. Ja, aber auch dann, da wird eben verknüpft, die Person mit der Sache. Und sei offen auch für das, was Trump dir sagt. Oder Kim Jong-un oder keine Ahnung wer, ja.
Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich kann mich noch erinnern, es hat auch niemand George W. Bush mögen. aber man hat trotzdem das Amt respektiert und ernst genommen, dass da der US-Präsident spricht. Ja? Und heute glauben alle, nur weil das Trump ist, können sie da irgendwie, stehen sie da irgendwie drüber, ja, und müssen sich damit nicht beschäftigen. Und das ist total bizarr. Trump ist halt auch ein seiner Zeit, er muss halt auch so handeln, wie er handelt, um durchzudringen zu den Menschen mit dieser Verrücktheit. Und wahrscheinlich steckt mehr dahinter, als man glaubt, aber wir werden es sehen. Glaubst du, dass wir mit das Bitcoin auch in diesen ganzen Entwicklungen eigentlich auch zum rechten Zeitpunkt gekommen ist? Also dass wir quasi mit Bitcoin auch etwas haben, das zumindest auch genutzt werden kann, um neue Ideen, Konzepte, Produkte, Firmen auch zu bewerten, zu messen?
Ja, also zu dem ist das zum rechten Zeitpunkt gekommen. Tatsächlich, ich habe auch heute so ein bisschen über das Thema Bargeld nachgedacht. Das hatten wir uns auch so in einem Chat, war so das Thema, oh, hier ist eine Petition, wir müssen das Bargeld behalten. Und da gesagt, ja, müssen wir das wirklich? Also ich selber zahle noch viel mit Bargeld. Aber es ist, also ich bin nicht der Meinung, dass das Bargeld lange noch bleiben wird. Und es gibt verschiedene auch Probleme mit dem Bargeld, also das irgendwie ist irgendwie unhygienisch und ist auch einfach unpraktisch, da diese Münzen und dann die Cents da verteilen, dann musst du Rückgeld bekommen. Und jetzt habe ich aber den Faden verloren. Wir kamen.
Ob Bitcoin zum rechten Zeitpunkt
genau. gekommen ist. Und jetzt, aber jetzt gehen wir mal davon aus, das Bargeld, das gibt es jetzt noch ein paar Jahre, aber es wird irgendwann verschwinden, weil die nächste Generation, die hat nur noch ihr Handy dabei. Und was machen wir denn dann? So, wenn wir dann kein Bitcoin haben, ja, dann landen wir zwangsweise in dem Bankengeld oder vielleicht auch im Zentralbankgeld. Ja. Ja, jetzt haben wir aber eine Alternative.
Bitcoin ist die perfekte Entsprechung von Bargeld im Internet.
Genau.
Besser als jeder digitale Euro, das jemals könnte.
Absolut, genau.
Ja. Ich meine, ich bin jetzt kein Gegner von Bargeld, weil ich glaube, dass diejenigen, die quasi um die Existenz von Bargeld kämpfen, schon den richtigen Ansatz haben und die richtige, also ich musste zum Beispiel, muss ich immer lachen, so einer der Dinge, die die EZB für ihren digitalen Euro als technische Voraussetzung vorgeschrieben hat, ist, es muss auch offline funktionieren, ja, was natürlich wahnsinnig schwierig umzusetzen ist, ja, und ich hab dann auch gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn wir eine andere Technologie nutzen, um Offline-Zahlungen zu ermöglichen, zum Beispiel bedrucktes Papier? Ja? Also ich weiß es nicht. Wird es verschwinden? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Was ich glaube, ist, dass diejenigen, die sagen, Bargeld muss erhalten werden, dass die quasi den falschen Kampf kämpfen, insofern, als dass sie den Staat darum betteln, das zu tun, was sie gerne hätten. So. Und das ist die Cypherpunks sagen, das machen wir nicht. Wir sorgen für Tatsachen. Beim Bargeld, ich bin mir wirklich nicht hundertprozentig sicher, weil das Buch ist auch nicht verschwunden. Vielleicht ist das ein blödes Beispiel, aber es ist nicht verschwunden.
Ja, bei Bargeld ist halt diese Spezialität, du kannst das nicht selber machen. Beim Buch, du kannst es selber drucken, du kannst dir eine Druckerpresse kaufen. Wenn du es beim Bargeld machst, dann gehst du in den Knast. Das ist das Problem. Also es kann keine private Firma übernehmen, zu sagen, unsere Kunden wollen dieses Produkt Bargeld weiterhin haben, das machen wir für sie. Das funktioniert nicht.
Wobei das ist nichts anderes, als daher kommt der Ausdruck Banknote. So ist Bargeld entstanden, dass die Banken, jeder sein eigenes Geld
hat. Das funktioniert natürlich physisch schon. Klar, können die drucken. Aber es ist
nicht mehr erlaubt.
Aber es ist nicht, genau, der Gesetzgeber wird einschreiten. Ja. Und auch aus einer anderen Sicht, also ich wohne auf dem Land, wird immer schwieriger an Bargeld dort ranzukommen. Wir hatten mal zwei Bankfilialen im Ort, mittlerweile sind es null. Dann hatten wir noch so einen Bankautomaten bei uns am Supermarkt, den haben sie gesprengt, wurde nicht nachgebaut, jetzt sind es null. Yeah. Also ich kann jetzt noch beim Supermarkt einkaufen und ab einem gewissen Einkaufswert kann ich nur sagen, gib mir bitte Bargeld.
Aber in der Steiermark hat man auch das zurückgebaut und jetzt fährt man so mit dem Bus durch die Gegend, der quasi die Bank zu dir bringt, weil natürlich die alten Leute, weißt du, Bargeld ist ein eigenes Thema, hat aber auch unglaublich wichtige psychologische Konsequenzen. Also zum Beispiel, wenn du Menschen hast, die mit Geld nicht umgehen können, das Erste, was dir ein seriöser Berater sagen wird, ist, heb dein ganzes Geld in bar ab, steck es in Kuverts, und mach erstmal Budgets für jeden deiner Lebensbereiche am Anfang des Monats. Ja? Und es gibt auch Studien dazu, dass natürlich die Trennung von Bargeld eine andere Schmerzqualität in deinem Hirn auslöst als die Trennung oder Bezahlung mit einer Kreditkarte.
Ja, ja, das ist so, ja.
Und jetzt schau dir Schweden an.
Genau.
In Schweden ist durch die Abschaffung des Bargelds, die de facto Abschaffung des Bargelds, sind die privaten Konsumschulden sind explodiert. Und woher kommt Klarna? Woher kommt das einzige Fintech Europas, das einigermaßen globale Bedeutung hat, nicht umsonst aus Schweden? Die Geschichte in Schweden ist auch faszinierend. In den 90er Jahren hat dort die dortige sozialdemokratische Regierung gesagt, wir müssen sparen. Und hat der Notenbank gesagt, ihr müsst jetzt, na wie war das, hat der Notenbank gesagt, ihr müsst jetzt eure Infrastruktur zurückfahren. Ihr dürft nicht mehr in jedem Kaff, Schweden ist ja riesengroß, in jedem Kaff irgendwie Bargeldversorgungszentren aufbauen. Und die Notenbank hat gesagt, ist kein Problem, wir lagern das aus an die Banken und die Post. Dann hat die Post gesagt, ja, das ist eine gute Idee, aber wir müssen auch sparen. Die Regierung hat bei uns auch angerufen, wir müssen genauso sparen wie ihr, also machen das die Banken. Haben die Banken gesagt, seid ihr wahnsinnig geworden, können wir das nicht leisten. Und dann aufgrund dieses Drucks, der durch den Sparwillen des Staates gekommen ist, haben die Banken sich zusammengetan und ein nationales digitales Zahlungssystem etabliert, das wiederum das Bargeld Stück für Stück ersetzt hat. Und dann hast du in Schweden eben noch High Trust Society, das heißt, die Leute machen da mit, ja, zack, Bargeld weg. Ja, aber ob das in Italien, wo, glaube ich, ein Drittel der Menschen nicht mal ein Bankkonto hat, funktioniert sicher nicht innerhalb von 10 Jahren.
Genau, also das ist, ich glaube, da spielt wieder die Zeitpräferenz oder der Zeithorizont, den man hat, eine Rolle. Ne? Das wird nicht in 5 Jahren und jetzt auch nicht. Also aktuell in Deutschland nehme ich das jetzt so wahr, das ist jetzt ein aktuelles Thema, weil jetzt Ende des Jahres die EZB mit dem digitalen Euro rauskommt oder zumindest ihre Phase abschließt. Aber das hat jetzt für mich keine Konsequenz irgendwie.
Ich habe diese Frage auch bekommen jetzt vor kurzem im Burgenland, weil es wurde endlos getrommelt auf Twitter und so weiter. Ja, im Oktober kommt der digitale Euro. Das ist so ein Blödsinn. Im Oktober wird einfach nur von der Kommission und vom Rat die nächste Phase beschlossen.
Genau.
That is it. Ja, und ob der wirklich kommt oder nicht, entscheiden wir erst. Schauen wir mal, was nach Lagarde passiert. Und der Lagarde kommt dann nicht mehr.
Wie lange ist die noch da?
Ach, ich weiß nicht, ich glaube 26 oder 27.
Ja, ist überschaubar, ja.
Ja. Also ich glaube, 27 ist das allerfrüheste Datum für die Einführung vom digitalen Euro.
Ja, ja.
Was auch schon in 2 Jahren ist, fair enough, ja.
Ja.
Aber nicht im Oktober. Ja.
Nee, glaube ich auch nicht. Und hängt ja auch nicht direkt miteinander zusammen. Also die können ja beides parallel fahren im Grunde. Digitaler Euro und Bargeld könnt ihr ja parallel fahren.
Ja, werden sie auch. Werden sie.
Ja, wenn es kommt, beides ja.
Also, was wirklich Wahnsinn ist, dass sie den 500-Euro-Schein abgeschafft haben. Also ich meine, auf die Idee muss man mal kommen. Ja,
ja, der immer notwendiger wird. Ich meine, bei steigenden Preisen, du kannst ja mit einem 5-Euro-Schein kaufen. Ich habe einen Espresso vorhin getrunken, 4,80 €.
Ja, wie kommen in der Großstadt, mein
ja,
Lieber.
Also, ja, also da habe ich dem natürlich den 5er hingelegt, weil er nett war. Ja, weil Münzen brauche ich nicht mehr.
Ja, da haben wir auch gelöst das Problem. Als der Euro eingeführt wurde, hat jeder gesagt, warum habt ihr 1 Euro Münzen, 2 Euro? Das ist auch ein Problem. Ich habe eine Zeit lang wirklich versucht, mit Bargeld, also wirklich nur mit Bargeld zu zahlen. Ich bin ständig zum Bankomaten gelaufen, weil das Leben so teuer ist. Ja, das ist auch wirklich frustrierend. Da hörst du wieder auf damit.
Du fährst dann mehr Sprit, weil ich wohne ja auf dem Land, ja, ständig zum Bankautomaten hinfahren. Und verfährst dann schon Sprit, um Bargeld zu holen.
Okay, kommen wir zur vorletzten, aber letzten Regel für diese Folge, weil die allerletzte Regel, die heben wir uns noch für eine eigene Folge auf. Regel Nummer 7, sei pflichtbewusst. Wieder ein Zitat von Seneca. Wir sind nicht auf diese Welt gekommen, um uns selbst zu gefallen und uns das Leben so angenehm wie möglich zu machen, sondern um unsere Pflichten zu erfüllen. Seneca spricht, das bist jetzt wieder du, über die Verantwortung jedes Einzelnen, seine Pflichten gegenüber sich selbst, anderen Menschen, der Gesellschaft zu erfüllen. Pflicht beinhaltet die Anerkennung und Erfüllung moralischer Verpflichtungen und das Streben nach Tugendhaftigkeit in allen Aspekten des Lebens. Es geht darum, das Richtige zu tun, unabhängig von den äußeren Umständen und persönlichen Vorlieben. Das haben wir vorher schon besprochen. Das Erste, woran ich daran denke, ist natürlich, meine Pflicht sehe ich in erster Linie gegenüber meinen Kindern und meiner Familie.
Ja, geht mir ähnlich, ja. Ich denke, da sehe ich auch momentan zumindest, ist mein Lebenssinn oder zumindest alles mein Nordstern, wie man so sagt, ne? Dass ich einfach meinen Kindern den bestmöglichen Start ins Leben biete und denen beibringe, ja, wie man zu leben hat, ist schwierig, aber so wie ich es sehe, einfach, dass ich denen ein Vorbild bin, das ist immer diese Vorbildfunktion, und das ist meine allerhöchste Pflicht. Denen den bestmöglichen Start ins Leben zu bringen. Es gibt so einen Spruch, Kinder sind Götter, die nach dem Weg fragen. Und ich zeige ihnen einfach nur den Weg. Ja, das ist meine Pflicht. Ich muss denen gar nicht wirklich sagen, also dieses Laufen lernen und so, das lernen die alles von allein. Ich muss denen nur irgendwie die Straße kehren, damit die nicht stolpern über diese Straße. Und das ist meine Pflicht, die ich hier habe.
Und ihnen dann Bitcoin beibringen.
Das gehört wohl dazu, ja.
Oder mir mit Bitcoin nicht allzu sehr auf die Nerven gehen. Was eigentlich, du hast am Anfang erzählt, deine Frau hat gesagt, du musst dich mit Bitcoin beschäftigen. Geht sie inzwischen auf den Keks oder?
Ja.
Ich habe dir gesagt, du sollst dich damit beschäftigen und dann ist wieder gut. Aber,
das ist genau treffend formuliert, ja. Ich traue mich schon nicht mehr viel zu erzählen, ja.
Liebe Frau von Alexander, es tut uns fürchterlich leid, aber ich glaube, es hat auch seine Vorteile, das Ganze.
Ich denke auch, da ist durchaus was Positives bei rumgekommen. Sonst wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben. Auch wenn ich vielleicht ab und zu mich da mal dran gesetzt habe und wo sie vielleicht lieber mit mir irgendwie was gemacht hätte. Aber ich denke, unterm Strich kann sie sich nicht beschweren. Ja.
Ich hab meine ganze Karriere drumherum gebastelt, damit ich mit anderen Leuten über Bitcoin reden kann und nicht ihr auf die Nerven gehen muss, meiner armen Frau. Virtus Digitalis mit Stoizismus und Bitcoins Tugend und Souveränität im Apricot Verlag zu bestellen. Die Links kommen natürlich in die Beschreibung und auch die Links zu all deinen Kontakten. Und in der nächsten Folge reden wir über Regel Nummer 8. Sei tugendhaft. Bleiben Sie dran. Bis zum nächsten Mal. Danke, Alex. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.